NDR Info. Themen des Tages.
USA und Iran verhandeln in der Schweiz. Vorschläge der Rentenkommission sorgen für Diskussionen. Linke hat ihren Bundesparteitag beendet. Kolumbien steht vor richtungsweisender Stichwahl. Großbritanniens Premier Starmer laut Medienberichten vor dem Rücktritt. Willkommen zu diesen Themen des Tages, in denen wir natürlich auch einen aktuellen Blick auf die Fußball-WM werfen. Ich bin Ulrike Heckmann. Geplant waren sie eigentlich schon für Freitag. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nun traf man sich heute in der Nähe von Luzern in der Schweiz. Wieder unter Vermittlung von Pakistan und Katar. Es geht darum, das am Mittwoch unterzeichnete Rahmenabkommen zu konkretisieren. Innerhalb von 60 Tagen, heißt es, solle daraus ein endgültiges Friedensabkommen werden. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl ist vor Ort. Wie läuft das heute ab?
Im Grunde muss man es ja schon als Erfolg bezeichnen, dass diese Gespräche jetzt überhaupt tatsächlich stattfinden. Sie haben es gesagt, sie waren ja schon für Freitag geplant, sind dann last minute wieder abgesagt worden. Nun ist es also soweit. Also das eigentliche Gipfeltreffen zwischen den USA und dem Iran zusammen mit den beiden Vermittlern Pakistan und Katar, das hat hier auf dem Birkenstock am Nachmittag so ungefähr um 15 Uhr angefangen. Davor gab es kurze Eröffnungsstatements und zwar von allen Beteiligten außer dem Iran. Und US-Vizepräsident J.D. Vance, der hat sich da in seiner Eröffnungsrede sehr vollmundig optimistisch gegeben, hat von einem historischen Treffen gesprochen, war voller Lob auch für die Vermittler, vor allem für Pakistan, den Premierminister Sherif, der dabei neben ihm stand. Vance sagte dann auch, es gehe jetzt eben darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen und dem iranischen Volk eine ausgestreckte Hand anzubieten.
Der Iran hat ja die Erwartungen eher gedämpft und gleich zu Beginn klargemacht, die Verhandlungen, die seien auf einen einzigen Tag begrenzt. Wie passt das zusammen?
Der eine Tag, den nannte auch J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident. Also es ist klar, dass jetzt heute hier nicht der ganz große Wurf passieren wird. Also es geht jetzt eben darum, dieses Memorandum of Understanding, das von beiden unterschrieben worden ist, diese 14 Punkte, die da aufgeführt sind, in den kommenden 60 Tagen irgendwie darüber konkret zu verhandeln. Und heute wird das einfach nur ein Auftakt sein. Und wir sind gespannt, was dabei heute Abend noch rumkommt.
Hört man denn schon etwas von Fortschritten oder von konkreten Punkten, über die gesprochen wird?
Also aus den Verhandlungen direkt dringt leider so gut wie nichts nach außen. Bislang, die iranischen Staatsmedien sind sehr fleißig dabei zu leaken und die iranische Position eben zu bekräftigen. Und man muss eben auch ganz klar sagen, die Iraner sind hier absolut in der Pole-Position. Ja? Und man hat es gesehen, also Knackpunkt Nummer eins ist ja tatsächlich die Waffenruhe im Libanon, die im sogenannten Rahmenabkommen in dieser Absichtserklärung schon in Punkt 1 gefordert wird und die sich jetzt eben auch als Druckmittel Nummer 1 des Iran erweist. Bis hin zum Streit über das iranische Atomprogramm. Und es ist ja so, dass eigentlich alle Expertinnen und Experten, die sich zu dieser Absichtserklärung in den vergangenen Tagen geäußert haben, dass eigentlich alle es für völlig unrealistisch halten, dass in 60 Tagen erreicht werden kann, dass allein schon beim schwierigen Streit ums iranische Atomprogramm eine endgültige Lösung gefunden wird. Wenn man sich nur erinnert, bis zum letzten Atomabkommen damals unter US-Präsident Obama 2015 dauerten die Verhandlungen 2 Jahre. Also ich denke heute, und das ist wie gesagt auch nur Spekulation, könnte es vielleicht bestenfalls eine gemeinsame Erklärung geben, in der dann vielleicht so eine Art Roadmap für die kommenden Wochen vorgezeichnet wird, wenn dann in sogenannten technischen Gesprächen, wahrscheinlich in Arbeitsgruppen über diese 14 Punkte des Rahmenabkommens der Absichtserklärung konkret verhandelt wird. Aber wie gesagt, wir haben in den vergangenen Tagen ja gesehen, wie schnell sich die Lage ändern kann, sodass man im Grunde auf alles gefasst sein muss, denke ich. Aber vielleicht ist das Glas ja tatsächlich halb voll und man kommt heute tatsächlich einen Schritt weiter.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl. Es ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Reformpaket, der Bericht der Rentenkommission. Das von der Bundesregierung eingesetzte Gremium trifft sich morgen nochmal und die Vorschläge wollen die Fachleute dann am Dienstag offiziell im Kanzleramt an die Bundesregierung übergeben. Vieles wurde schon am Wochenende bekannt. Die wichtigsten Punkte: Das Rentenpaket soll der Kommission zufolge durch eine neue Kapitalrente langfristig gesichert werden und das Rentenalter in den nächsten Jahrzehnten schrittweise angehoben werden. Auch die Rentenbeiträge werden weiter steigen. Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein Reformpaket schnüren, das den Arbeitsmarkt, die Rente, die Einkommensteuer und den Bürokratieabbau betrifft. Diese Rentenvorschläge waren kaum bekannt, da sorgten sie auch gleich für Debatten. Anne-Kathrin Mellmann fasst zusammen.
Linken Politiker sprechen von Rentenkürzungen. Die Co-Vorsitzende Ines Schwertner sagt, in der Rentenkommission säßen nur Menschen, die nicht wüssten, was Altersarmut bedeutet.
Was es bedeutet, dass manche Menschen nicht bis 70 arbeiten können. Schon jetzt nicht. Die Lebenserwartung ist in manchen Bundesländern sogar gesunken in den letzten Jahren. Das ganze Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu stocken, arbeitet mit den falschen Zahlen. Und ich kann die Regierung nur dazu drängen, dass sie das wieder zurücknehmen, genauso wie die Pflege- und Krankenkassenreform, weil die Menschen in diesem Land unter diesen Reformen jetzt schon leiden und sie werden die Quittung dafür bekommen.
Auch die SPD-Seite in der Rentenkommission war nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios einverstanden mit den 30 Punkten, die die Kommission am Dienstag der Bundesregierung übergeben will. Annika Klose, SPD-Mitglied in der Kommission, beschreibt die Arbeit der Kommission so.
Ich habe die Kommissionsarbeit vor allem als sehr konstruktiv und sehr fachlich orientiert wahrgenommen. Man muss sich ja auch vor Augen halten, es war eine mehrheitlich wissenschaftlich besetzte Kommission mit einem sehr breiten Auftrag. Lebensstandardsicherung über alle drei Säulen für niedrige und mittlere Einkommen bei der nachhaltigen Finanzierung sicherzustellen. Und natürlich ging es auch mal hitzig zu in den Diskussionen. Aber im Grundsatz würde ich sagen, war es immer fair und an der Sache orientiert.
Zurück zu den Vorschlägen. Aus für die abschlagsfreie Rente mit 63. Verpflichtende Betriebsrenten sind nicht vorgesehen. Beamte in der gesetzlichen Rentenversicherung vielleicht später. Minijobs würden rentenversicherungspflichtig. Der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hätte sich mehr Mut von der Kommission gewünscht.
Das vielleicht wichtigste Element im deutschen Rentensystem ist, dass es eine Umverteilung von jung zu alt und von arm zu reich ist. Und das zu ändern, wieder ein besseres Gleichgewicht hinzubekommen, junge Menschen zu entlasten, Menschen, denen Altersarmut droht, eine bessere, eine deutlich bessere Rente zu geben. Das wird in diesen Vorschlägen nicht gemacht. Und daher sind diese Vorschläge eine verpasste Chance.
Den Vorschlag der Kommission, ein kapitalgedecktes Element bei der Altersvorsorge nach schwedischem Vorbild einzuführen, bewerten Ökonomen unterschiedlich. Marcel Fratscher weist auf die dadurch steigenden Kosten hin, die Unternehmen und Beschäftigte zusätzlich belasten würden. Der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Althammer von der Katholischen Universität Eichstätt sieht es positiv, wenn das Rentensystem durch den Kapitalmarkt stabilisiert würde.
Anne-Kathrin Mellmann berichtete. Mit einer neuen Parteispitze und großen Zielen im Gepäck hat die Linke heute in Potsdam ihren dreitägigen Bundesparteitag beendet. Ines Schwertner war gestern im Amt bestätigt worden, Luigi Pantisano zum Nachfolger von Jan van Aken gewählt worden, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte. Geprägt war der Parteitag von scharfer Kritik an der Sozialpolitik der schwarz-roten Koalition und Aufrufen zum Kampf gegen einen Rechtsruck. Die Delegierten verabschiedeten nach langer Debatte heute auch den Leitantrag, der darauf abzielt, die Partei stärker in der Gesellschaft zu verankern. Außerdem ging es um die Frage, wie viel Geld Abgeordnete verdienen sollten. Der Parteivorstand hatte beantragt, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen, zugunsten eines Sozialfonds der Partei zur Unterstützung Bedürftiger. Frank Eichmann.
Knapp 12.000 Euro brutto pro Monat. Die Diäten von Bundestagsabgeordneten sind einfach viel zu hoch, sagt Linken-Chefin Ines Schwertner.
Wer ein Vielfaches dessen verdient, was die meisten Menschen in diesem Land zum Leben haben, der läuft Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren.
2.850 Euro netto sind für mich genug, sagt Schwertner als Berliner Direktkandidatin der Linken im Bundestag.
Ich gebe den Rest weiter in meinem Wahlkreis in Lichtenberg an die Menschen, die es wirklich brauchen. Und ich mache die Sozialsprechstunden aus voller Überzeugung, weil ich mit den Menschen in meinem Wahlkreis, ich habe ein Direktmandat gewonnen, in meinem Wahlkreis mit den Menschen in Kontakt bleiben will.
Kann man so sehen. Dennoch schrieben vor dem Parteitag immerhin 23 von insgesamt 64 Bundestagsabgeordneten einen offenen Brief an den Parteitag. Die Abgeordneten selbst seien gar nicht gefragt worden. Im offenen Brief heißt es, Was wäre denn so schlimm daran, uns als Betroffene zu beteiligen, so wie wir als Partei es für jede landläufige Tarifverhandlung fordern würden? Der Gehaltsdeckel wäre verfassungswidrig, klagte der Abgeordnete und Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, scheiterte aber vor dem Schiedsgericht der Linken mit dem Antrag, die Behandlung auf dem Parteitag zu verbieten. Ramelows Argument, da werde in das freie Mandat der Abgeordneten eingegriffen, außerdem müsse die Satzung der Linken geändert werden. Das Stimmungsbild in einer nur viertelstündigen Debatte am Sonntag auf dem Parteitag durchwachsen. Marco Böhme, Co-Vorsitzender der Linken in Sachsen.
Abgeordnete sind keine normalen Arbeitnehmer. Die arbeiten 60 bis 70 Stunden die Woche. Sie fehlen in der Öffentlichkeit. Sie werden ständig angegriffen. Sie sind Tag und Nacht erreichbar. Sie haben ein Mandat, was begrenzt ist. Also der Beruf, der Job ist begrenzt. Man fängt am Ende einen neuen Job an oder muss seine Karriere unterbrechen, fängt von vorne an, man bricht seine Biografie.
Dagegen die Parteitagsdelegierten Marlene Borchert und Theo Glauch.
Wir treten an, um die Hoffnung zu organisieren. Wir treten an, um die arbeitende Klasse zu organisieren und die AfD zu besiegen. Um an den Punkt zu kommen, Hunderttausende Menschen für eine sozialistische Politik zu gewinnen, müssen wir Politik anders machen. In Zeiten, in denen Menschen von der Politik und den Parlamenten nichts mehr erwarten, PolitikerInnen skeptisch gegenüberstehen, müssen wir zeigen, dass wir nah bei unseren Leuten sind.
Ihr alle wart viel an den Haustüren unterwegs und wir haben immer wieder drei Themen gehört. Die Mieten, die Preise und die Überzeugung vieler Menschen, dass die da oben sowieso tun, was sie wollen. Dieser vorliegende Antrag ist Teil davon zu zeigen, dass für die Linke Politik und Parlamentarismus nicht als Karriereweg gesehen werden.
Am Ende stellte sich der Parteitag mehrheitlich hinter den Parteivorstand. Keine Verschiebung mehr. Mit klarer Mehrheit nahmen die Delegierten am frühen Sonntagnachmittag den Gehaltsdeckel für Abgeordnete an. Er liegt bei 5.300 Euro brutto. Allerdings gültig nicht für heutige, sondern für die künftigen Abgeordneten von Bundestag und Europaparlament ab der nächsten Legislaturperiode.
Der neue Leitantrag steht, die neue Parteiführung ist gewählt. Die Linke hat sich selbst große Ziele gesetzt. Ein Steinhaus will sie bauen mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen im September. Hat der Parteitag dafür ein gutes Fundament gelegt oder bleibt es eher beim Holzhaus? Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
NDR Info. Die Meinung.
Von einer Wette gegen die Zeit spricht Ines Schwertner. Die anstehenden Landtagswahlen im Osten im Blick. Die Co-Chefin der Linken will die AfD von den Schalthebeln der Macht fernhalten. Und dafür geht die Partei nun eine Wette ein, mit hohem Einsatz. Denn Schwertners Strategie ist riskant. Sie will die Wut der Menschen auf die Straße tragen, wie sie sagt. Auch Luigi Pantisano, ihr neuer Kollege an der Doppelspitze, hat viel Frust im Land ausgemacht. Und auch er will das aufgreifen, mit Protesten gegen die schwarz-roten Reformpläne. Aber Feuer mit Feuer bekämpfen, funktioniert das auch in der Politik? Die Sozialisten hatten in Potsdam 3 Tage Zeit, eine Antwort zu finden. Es ist ihnen nicht gelungen. Die Linke will beides sein, eine Kümmererpartei, die Sozialsprechstunden und Heizkostenchecks anbietet. Und eine politische Kraft, die sich als Motor einer Rebellion begreift, wie es beim Parteitag zu hören war. Rebellion? Echt jetzt? Bei allem Respekt vor dem Überraschungserfolg der Linken bei der Bundestagswahl, die Partei hat es nicht im Kreuz, landesweit Proteste anzufachen. Und das ist auch gut so. Wer eh wütend ist, weil Wohnen zum Luxus wird, dem muss man das nicht ständig eintrichtern. Und wer solchen Unmut kanalisieren will, wird mit dem Gerede von Rebellion und Klassenkampf das Gegenteil erreichen. Mehr Polarisierung statt weniger. Was Deutschland braucht? Eine konstruktive Linke, die gegen die Wohnungskrise und für Arbeitnehmerrechte kämpft. Was das Land nicht braucht? Noch einen Wutstaubsauger.
Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina. Bleibt er oder geht er? Der britische Premierminister Keir Starmer steht nach dem Einzug seines innerparteilichen Rivalen Andy Burnham ins Parlament unter noch nie dagewesenem Druck. Und diesem könnte er sich, Berichten zufolge, schon sehr bald beugen. Gleich 2 Zeitungen schreiben, Starmer werde schon morgen seinen Rücktritt bekannt geben. Aus London, Christoph Brössel.
die Lage spitzt sich zu. Immer mehr Regierungsmitglieder haben zu erkennen gegeben, dass die Zeit für Keir Starmer als Premierminister vorbei ist. Zuletzt hat dies die Außenministerin Yvette Cooper angedeutet, wie der Sender Sky News meldete. Andere Medien berichten, dass mittlerweile über 200 Abgeordnete der Labour-Fraktion im Unterhaus der Meinung sind, Keir Starmer müsse als Parteivorsitzender und Premier ausgetauscht werden. Die Zeitung The Observer titelte heute, Starmer werde am Montag seinen Rücktritt erklären. Das alles folgt auf die Wahl von Andy Burnham als Abgeordneter für den Wahlkreis im nordenglischen Makerfield. Ein Sitz im Unterhaus ist die Voraussetzung dafür, dass Burnham eine Kampfabstimmung gegen Starmer anstoßen kann. Ob Starmer es soweit kommen lässt oder beispielsweise eine Übergabe der Macht in den kommenden Monaten ankündigt, ist offen. Wirtschaftsminister Peter Keil.
These are decisions for Keir to make, and that's why I said that he is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend.
Diese Entscheidung müsse der Premierminister treffen. Dafür habe sich Keir Starmer Zeit genommen, sagte Keil in der BBC. Am Freitag noch hatte Starmer gesagt, es sei keine Kampfabstimmung angesetzt.
There isn't a leadership contest at the moment. There isn't one at the moment. But as I've said on many, many occasions, I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos.
Eine solche Abstimmung würde das Land ins Chaos stürzen. Die Unzufriedenheit in der Labour-Partei ist greifbar. Im Mai hatte Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen massiv verloren. Die rechtspopulistische Reform UK konnte deutlich zulegen. Bei den Sozialdemokraten zweifeln mittlerweile viele, dass Starmer der Richtige ist, um die Partei in die nächsten Parlamentswahlen zu führen. Seine Umfragewerte sind extrem schlecht.
Steht Kolumbien vor einem politischen Kurswechsel? Das Land ist gezeichnet von jahrzehntelangem bewaffnetem Konflikt. Der erste linke Präsident des Landes, Gustavo Petro, hatte den vollständigen Frieden versprochen. Doch bewaffnete Gruppen und politische Gewalt prägen weiter den Alltag vieler Menschen. Die Präsidentschaftswahl gilt daher als Richtungswahl. Weiter mit dem linken Kurs der Verständigung oder zurück zur harten Hand. Nach der ersten Runde vor 3 Wochen entscheidet nun heute die Stichwahl zwischen 2 Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, berichtet Jenny Barke.
Es ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Stichwahl in Kolumbien. Umfragen zufolge liegen der linke Pedro nahe Ivan Cepeda und der rechte Avelado de la Estrella fast gleich auf. Wenige Prozentpunkte liegt de la Estrella vorn, er gibt sich volksnah und wirbt damit, den Kommunismus in Kolumbien zu besiegen. Damit hat de la Estrella auch moderatere Wählerkreise erreicht, die vom scheidenden ersten linken Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro, enttäuscht sind, erklärt der Politikwissenschaftler Luis Fernando Trejos. Die Regierung Petro hat in den vergangenen 4 Jahren auch in gemäßigten Teilen der Bevölkerung Ängste ausgelöst, insbesondere durch die Drohung, die Verfassung und damit die politischen Spielregeln zu ändern. Petro stand auch im ständigen Konflikt mit dem Kongress, den obersten Gerichten, den Unternehmen und den Medien. Dabei gilt Petros Parteifreund, Kandidat Cepeda, als moderater und konsensorientierter. Er verspricht einen Kurs der Kontinuität bei Sozialpolitik, Friedensverhandlungen und der Energiewende. Dabei schlägt er einen versöhnlicheren Ton an. Vor seinem Kontrahenten de la Estrella warnt er. Das politische Marketing der extremen Rechten hat uns ein neues Produkt gebracht. Einen dunklen Anwalt, der Drogenhändler, Paramilitärs und Hochstapler verteidigt. Brisant ist für de la Estrella unter anderem, dass er als Anwalt Alex Saab vertreten hat. Der Kolumbianer Saab war mutmaßlicher Finanzier des Maduro-Systems in Venezuela, wurde jahrelang von den USA wegen Geldwäsche und Korruption verfolgt. Schließlich hat die neue Interimsregierung Saab im Mai an die USA ausgeliefert. Für Kritiker ein Widerspruch, dass de la Estrella gleichzeitig vom Chavismus warnt und die Unterstützer des Regimes verteidigt. Seine Vorbilder sind der rechtslibertäre argentinische Präsident Javier Milei und El Salvadors autoritär regierender Nayib Bukele. Angriffslustig vermarktet er seine Politik, die Rückkehr zur harten Hand gegen Drogenkartelle und Guerillagruppen. Ich werde unerbittlich gegen diejenigen vorgehen, die Kolumbien zerstören wollen, gegen Kriminelle, korrupte Terroristen. Sollte er, wie die Umfragen es zeigen, gewinnen, wäre sein Sicherheitsversprechen allerdings auch nicht leicht umzusetzen. Kolumbien hat eine sehr hohe Staatsverschuldung, der Sicherheitssektor ist unterfinanziert. Und auch wenn US-Präsident Donald Trump de la Estrella seine Unterstützung zusagt, Wirklich effizient hat die Drogenbekämpfung unter US-Unterstützung in der Vergangenheit auch nicht funktioniert, sagt Politikwissenschaftler Luis Fernando Trejos. Selbst wenn die Regierung die Unterstützung und Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten gewinnen sollte, wird sie nicht 6, 7 Kriege gleichzeitig führen können, sondern bestimmte Gebiete und bewaffnete Akteure priorisieren müssen. Egal, wer gewinne. Es sei illusorisch, den jahrzehntelangen traumatisierenden Konflikt innerhalb der nächsten Amtszeit zu lösen. Eine große Herausforderung für die Nachfolge von Pedro.
Der heutige Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft wurde vor einer knappen Stunde in Atlanta eröffnet. Saudi-Arabien spielt dagegen Spanien, liegt aktuell 0-3 zurück. Auf das Spiel schauen wir gleich. Jetzt geht es erstmal um die Rolle Saudi-Arabiens im Weltfußball. 2034 ist das Land ja selbst Gastgeber der WM. Und saudisches Geld, berichtet unser Korrespondent Moritz Behrendt, prägt längst den Weltfußball.
Tor! Julian Quiñones macht die WM-Party auf in Mexiko.
Schon beim ersten Tor dieser Weltmeisterschaft führte eine Spur nach Saudi-Arabien. Der Mexikaner Julian Quiñones steht in der Saudi Pro League unter Vertrag, wurde zuletzt Torschützenkönig, noch vor einem gewissen Cristiano Ronaldo. Insgesamt 47 Spieler aus der saudischen Profiliga sind bei der WM im Einsatz. Nur aus den großen europäischen Ligen sind es mehr.
Jeder, der die Fußball-WM einigermaßen aufmerksam verfolgt, wird den Fußabdruck Saudi-Arabiens tatsächlich in allen Stadien mitbekommen,
sagt Sebastian Sons, Golfexperte des Bonner Thinktanks Capo mit einem Faible für den Sport. Er spricht von der Bandenwerbung des großen staatlichen Ölkonzerns Aramco und anderer saudischer Unternehmen sowie dem Sponsoring durch den staatlichen Investmentfonds.
Saudi-Arabien hat zwischen 2021 und 2024 insgesamt 6 Milliarden US-Dollar in den Sport investiert, darunter am meisten in den Fußball. Dahinter rangieren mit relativ weitem Abstand Motorsport und Boxen, aber auch zum Beispiel E-Sports und Martial Arts.
Zwei Ziele verfolge das Königreich mit den Milliarden für den internationalen Sport. Einerseits will das Land auf sich aufmerksam machen. Spätestens 2034, wenn die Fußball-WM im Land stattfindet, wird alle Welt auf Saudi-Arabien schauen. Kritiker befürchten, dass die miserable Menschenrechtsbilanz dadurch verdeckt werden soll. Von Sportswashing ist die Rede. Der im Exil lebende Anwalt Taha Al-Hadji sagt,
die Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien darf nicht dazu genutzt werden, Menschenrechtsverletzungen und Repressionen zu verschleiern oder das Image des Landes aufzupolieren. Vielmehr sollte dies ein Anlass sein, um die Verletzungen zu beenden.
Al-Hadji kritisiert vor allem die hohe Zahl an Hinrichtungen im Land. Das zweite Ziel der Gelder für den Sport? Sie sollen dabei helfen, die saudische Wirtschaft breiter aufzustellen, das Land weniger abhängig zu machen vom Erdölexport. Der bleibt die wichtigste Einnahmequelle. Aber nicht zuletzt der Krieg am Golf hat den Herrschern in Riad deutlich gemacht, nur aufs Öl zu setzen, wird mittelfristig nicht reichen. Aber nicht alle Vorhaben und Investitionen bringen die Neuausrichtung der eigenen Wirtschaft voran. Manche haben sich als Millionengräber herausgestellt. Das habe auch bei der Sportfinanzierung Konsequenzen, so Sebastian Sons.
Da denkt man um. Man priorisiert mittlerweile bestimmte Projekte, vor allen Dingen die Fußball-Weltmeisterschaft 2034, vor allen Dingen auch das einheimische Formel-1-Rennen, zieht sich aber auch aus anderen sportlichen Abenteuern, so will ich es mal nennen, eher zurück.
So kündigte der staatliche saudische Investmentfonds im April an, seine Unterstützung für die vor wenigen Jahren gegründete Golftournee LIV bis zum Ende des Jahres einzustellen.
Soweit der Bericht von Moritz Behrendt. Und nun zum Sportlichen. Saudi-Arabien spielt in Atlanta gegen Rekordmeister Spanien. Ich gebe ab an Stephanie Lavoie aus der Sportredaktion.
Es ist der zweite Spieltag in der Gruppe H. Spanien, der Europameister von 2024, hatte ja im ersten Gruppenspiel einen Fehlstart hingelegt und torlos gegen Kap Verde gespielt. La Roja musste also in dieser zweiten Partie Reaktion zeigen. Und das tun die Spanier. Und wie sie spielen, wie befreit und dominieren die Saudis nach Belieben, als wäre der Knoten geplatzt. 3-0 steht es zur Halbzeit. Unser Reporter ist Thomas Kunze.
So, das gestaltet sich doch jetzt mittlerweile sehr, sehr entspannt für den fast gestolperten Mitfavoriten Spanien nach dem 0-0 gegen Kap Verde. Tolle erste Halbzeit gegen Saudi-Arabien. 3-0. Mit wunderbarem Fußball und vor allen Dingen mit Lamine Yamal in der Startformation, der es in der 11. Minute auch gleich hat krachen lassen nach einer wunderbaren Kombination. Oyarzabal mit dem Assist Und Oyarzabal war es dann auch, der die weiteren beiden Tore erzielt hat für die Spanier. Einmal nach Ecke und einmal nach einer Volley-Kombination im 16er über Cucurella und Olmo. Wunderschön anzuschauen. Saudi-Arabien in allen Bereichen überfordert. Spanien wird das Ding hier gewinnen und meldet sich damit auch endgültig an in diesem WM-Turnier. Das war ja nur eine Frage der Zeit.
Thomas Kunze berichtete aus Atlanta, Georgia. Um 21 Uhr deutscher Zeit startet die Partie Belgien-Iran. Sie können der Vollreportage lauschen in der Sportschau-App. Um Mitternacht wird das Spiel Uruguay-Kap Verde angepfiffen und in den frühen Morgenstunden trifft Neuseeland auf Ägypten. Das DFB-Team ist derweil zurück im Camp in Winston-Salem, wo der verletzte Nico Schlotterbeck heute genauer untersucht werden soll. Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste wurde in der Kabine ein bekannter Ballermann-Hit geschmettert. Der Zug hat keine Bremse. Philipp Weiskirch hat mitgesummt.
Es fährt ein Zug aus Toronto. Doch wohin geht's? Wie heißt das Ziel?
Ja, das Lied heißt, der Zug hat keine Bremse. Von daher gucken wir mal. Wir haben jetzt 2 Spiele, 2 Siege.
Ein Ballermann-Hit ist und bleibt das Motto der deutschen Mannschaft bei dieser WM. Und im Zug ohne Bremse sitzt auch Nadim Amiri.
Riesenmentalität von den Jungs. Wir können brutal stolz auf uns sein.
Erst Verzögerungen im Betriebsablauf, dann aber die Verspätung aufgeholt und somit ungebremst zum 2:1-Erfolg. Die vielen deutschen Fans im Stadion haben Amiri und seinen Teamkollegen richtig gut getan.
Ich glaube, die Fans wissen gar nicht, wie viel das uns bedeutet. Und wie viel Kraft das uns gibt. Das ganze Stadion hat auf einmal gebrannt. Die Stimmung war top, war wie ein Heimspiel.
Amiri gegen die Elfenbeinküste nach einer Stunde zugestiegen, genauso wie Dennis Undaf, der mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg gestellt hat.
Wie ich das mache? Keine Ahnung. Ich stehe richtig.
Auch der Lokführer kann zufrieden sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat genau beobachtet, wie sich alle Spieler in den Armen liegen und füreinander freuen.
Ich finde es immer unfassbar schön, wenn man dann Spiele einwechselt, die auch Spiele mitentscheiden oder entscheiden. Weil dann natürlich die ganze Gruppe auch merkt, dass das nicht nur Palaver ist, dass wir alle brauchen und alle eine Wertigkeit haben, sondern dass das natürlich dann auch Früchte trägt, wenn Spieler dranbleiben.
Nächster Halt für Julian Nagelsmann und sein Team ist New York. Am Donnerstag geht's dort gegen Ecuador.
So viel vom Sport mit Stephanie Lavoie. Das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info mit Ulrike Heckmann.